kurz nach dem Halving ist es ja nachvollziehbar, dass ich auf jeden Fall Roman mal wieder einladen muss, um das Thema zu besprechen. Ja, nach dem Halving ist vor dem Halving oder ist alles doch ganz anders? Und ein paar andere Kleinigkeiten, über die wir auch noch sprechen möchten. Ich bin froh, Roman, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast. Ich hätte es ja auch vorher ein bisschen einplanen können, aber trotzdem vielen Dank, dass du da bist und quasi auch bis gleich auf der Invest, weil da sehen wir uns dann auch in live.
Genau, ich freue mich, hier sein zu können, Richie, und bin gespannt, was du heute wieder an Fragen mitgebracht hast.
Ja, so ein bisschen habe ich ja schon mal anklingen lassen, über was ich unterhalten möchte. Einmal natürlich ganz klar, du hast, glaube ich, eine lange Nacht hinter dir gehabt, so wie ich es mitbekommen habe, hast ja zum Thema Halving auch die Nacht durchgemacht und es live miterlebt. Und irgendwie war das relativ unspektakulär diesmal. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen muss, und danach hat der Markt sell the news, jetzt ist das Halving da, alles raus, sondern erstmal lief alles, worked as designed, kann man ja sagen, oder?
Ja, das Interessante ist, ja, ich habe mir die Nacht um die Ohren geschlagen. Das Halving war ja um 2:09 Uhr, fast 2:10 Uhr. Und das Interessante ist, dass mit mir zum Moment, wo der Block 840.000, also der Halving-Block gefunden wurde, knapp 9.000 Zuschauer im Chat waren. Mitten in der Nacht. Ja, also das zeigt so ein bisschen, das Silvester der Bitcoiner, das ist auf jeden Fall eine ein zu feiernder Moment, und das war tatsächlich auch Stream-Rekord. Also ich hatte 8.500 Zuschauer bei den ETFs, als die live gingen, und das war jetzt sogar noch mehr. Und da muss man sich halt klar machen, das Interesse an diesem Thema ist so groß, größer als daran, dass jetzt die institutionellen ETFs kommen, wenn man das mal im Zuschauerverhältnis nimmt. Ne? Also schon echt Wahnsinn. Also
das um die Uhrzeit. Ich glaube, das ETF-Video wird nicht mitten in der Nacht gewesen sein, oder? ETF-Stream.
Genau, das war dann abends irgendwann, auch schon ein bisschen später, aber noch abends und nicht mitten in der Nacht, genau.
Also irgendwie ist es ja auch so ein Schaltjahr-Ereignis, weil alle 4 Jahre geschieht das Ganze. Also auch das ist ganz spannend.
Es ist sogar im Schaltjahr alle 4 Jahre.
Steckt da ein Plan dahinter? Frage.
Satoshi hat ehrlicherweise nichts aus Zufall gemacht. Also man findet immer wieder neue Sachen heraus, wo man merkt, ach guck mal, deswegen hat er das Datum gewählt oder deswegen hat er das geschrieben und so. Also
man muss aber sagen, bei allem, wenn du sagst, er hat alles vorhergesehen, bei manchen kann man im Nachhinein natürlich oft sagen, das war sicher der Grund, weil irgendwelche Zufälle passen zusammen. Aber du hast schon recht, da steckt schon verdammt viel Gehirnschmalz drin, wenn man merkt, welche Probleme so auf einen zukommen und welche eigentlich schon im ursprünglichen Codes, ohne durch die ganzen Forks, die mit eingebastelt wurden, schon eigentlich mit berücksichtigt wurde. Schon eine reife Leistung.
Ganz genau, und das Halving ist jetzt nichts, was, also das war ja vorher schon zu kalkulieren. Also das hat er definitiv auf diese Schaltjahre gelegt, sozusagen.
So, alles vielleicht mal zum Thema Halving. Ja, wir haben ja sonst immer, wenn man Halving hatten, schon nach relativ gutes Muster gekannt. Nach dem dritten Mal könnte man sagen, ja, kommt's wieder so. Wir haben Halving. Meistens war es dann so, typischerweise, gute Nachrichten sind da, alle sind glücklich und verkaufen, weil die gute Nachricht jetzt da ist, um nochmal Gewinne mitzunehmen. Und sehr häufig danach ging der Markt erstmal schon ordentlich in die Knie. Und man konnte auch bisher meistens sagen, ja, so 100, 120 Tage danach, dann geht's aufwärts. Jetzt einfach mal deine Prognose. Ich weiß, wichtig, ich sag's nochmal, keine Beratung, keine Empfehlung. Also du weißt sehr viel über Bitcoin, aber du weißt definitiv nicht, wie die Zukunft hingeht. Du hast eine klare Meinung, was ich auch sehr cool finde. Deswegen lade ich dich hier ein. Aber ist es jetzt so, dass wir sagen, ah, wir hatten den letzten Höchststand schon und von dem Zeitpunkt geht für dich eigentlich der Bullrun los und deswegen müsste dieses Mal viel schneller zu Ende sein, schneller nach dem Halving als sonst? Oder sagst du, nee, das kann man gar nicht so sehen, weil einfach das Ganze sich gedreht hat durch das frische Kapital der großen Investoren und dementsprechend ist das Spiel ganz anders und die Karten sind neu gemischt.
Das Spiel ist schon ein bisschen anders, die Karten sind definitiv neu gemischt. Allerdings muss man sagen, die Grundeigenschaften von Bitcoin sind nicht verändert worden und das bleibt wie gehabt. Man muss auch fairerweise sagen, dass die Phase vor diesem jetzigen Halving die ganze Corona-Phase war und da ist die ganze Welt in den wirklichen Ausnahmezustand reingerutscht, auch was die Geldpolitik der bisherigen Fiat-Systeme anbelangt. Die Amerikaner haben in diesem Zeitraum ein Drittel aller jemals erschaffenen US-Dollar erzeugt, dass wir verfrüht vielleicht den alten nominalen Höchststand haben von knapp 70.000 Dollar, kann auch diesem Umstand geschuldet sein, dieser Geldmenge. Und wenn man das eben in Bezug zur Geldmenge und Achtung, auch von Halving zu Halving steigt die Bitcoin-Geldmenge, das muss man alles so ein bisschen rausrechnen und so. Und dann muss man fairerweise sagen, ja, eigentlich hatten wir noch gar keinen All-Time-High-Inflations- und Emissionsbereinigt. Von daher ist vielleicht der Zyklus auch gar nicht so sehr verschoben.
Welche Bitcoin-Geldmenge ist für dich entscheidend? Die gesamte oder die eigentlich, man spricht ja bei Geldmengen immer von M1, M2, also kurzfristig, mittelfristig, bla bla. Sprichst du also von der gesamten Geldmenge? Wir haben jetzt fast 20 Millionen Bitcoin schon draußen. Oder sagst du, nee, du guckst eigentlich die kurzfristig verfügbare, also die auf irgendwelchen Exchanges liegt und relativ kurzfristig gewandelt werden kann. Welche ist für dich entscheidend? Weil diese Geldmenge, wenn ich jetzt mal die M1-Bitcoin-Menge, die sehr schnell umgesetzt werden kann, sprechen möchte, die ist ja auch recht gering, weil wir sehr viele Abflüsse hatten von Kryptobörsen.
Genau, die ist relevant in meinen Augen. Und das ist ja auch das, was wir aktuell sehen. Der Bestand an den Börsen, der schrumpft immer weiter. Wir haben das im letzten Hype 2021 gesehen, da gab es richtige Angebotsschocks. Die waren jetzt nicht mega langfristig, aber man hat gesehen, Börsen sind wirklich leer gelaufen. Und das hat den Bitcoin-Kurs brutal beeinflusst. Die haben dann relativ schnell auch wieder auffüllen können, aber es gab trotzdem die Situation, Coinbase sagt, hier liegen gerade keine Coins mehr. Ups. Empty, leer gekauft. Und das kann jetzt auch wieder passieren, gerade mit den Institutionellen, wenn erstmal so ein richtiger Hype losbricht und wenn auch die großen Institutionellen kommen. Du hast ja auch eingangs da schon mal so ein bisschen drauf hingedeutet oder gefragt. Ich glaube nämlich, das richtig große Investmentgeld aus den großen Unternehmen ist noch gar nicht da. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist erstmal der Zugang durch Vermögensberater, vielleicht Family Offices und so weiter. Von daher, die große Welle, die kann noch kommen, die ist noch nicht da. Und ich denke, dass wir unter Umständen, wenn wir das jetzt mal so vergleichen, auch mit der Phase 2021, definitiv aber sehen, dass eine professionellere Riga an Investoren jetzt kommt. Also die Retailer sind jetzt nicht mehr unbedingt langfristig gesehen so die Mehrheit von Bitcoin, sondern jetzt kommt eben richtig viel Geld durch die Wall Street.
Professionelle und vor allem mehr Geld, ich glaube, das ist entscheidend. Und zudem habe ich noch zwei wichtige Fragen. Ich bleibe bei der ersten, du hast von Geldmenge gesprochen und dass der so extra...
Darf ich die noch beantworten? Okay. Weil deine Geldmengenfrage habe ich tatsächlich noch ausgelassen. Ich finde, dass der schnell verfügbare Bestand absolut wichtig ist, um zu verstehen, warum Bitcoin derartige Preissprünge macht. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber dann wäre es ja möglich, Euro und Dollar auch derart im Preis springen zu lassen, indem die Verfügbarkeit, die direkt am Markt ist, auch gering gehalten wird. Das stimmt nur so halb, denn, und da ist auch das große Problem, das Geld, das klassische Fiat-Geldsystem, bietet den Anreiz nicht, es zu sparen. Genau das ist der Punkt. Das ist wie eine heiße Kartoffel. Ich habe es in der Hand und will es direkt wieder loswerden, weil morgen sind die Preise höher, morgen kosten Dienstleistungen mehr. Also lieber jetzt Geld ausgeben und das reinholen, was sowieso im Preis steigt. Und genau das führt dazu, dass nämlich auch diese Geldmenge, die im Umlauf ist, nicht sinkt, sondern immer weiter steigt und langfristig einfach, was wir eben sehen, in Inflation mündet. Und das ist etwas, was Bitcoin durch seine Eigenschaften als gutes Spargut, als guter Wertspeicher zu funktionieren, verändern kann für uns Menschen.
Inflation und Zinsen hängen ja sehr stark zusammen. Und das wäre die erste Frage. Inwieweit siehst du eigentlich die Entwicklung von Bitcoin abhängig oder auch nicht von der Zinspolitik, die wir sehen? Weil grundsätzlich sagt man sich ja, wenn man als klassischer Börsianer, wie ich es halt immer bin, sich den Markt anschaut, dann weiß man ganz genau, bei niedrigen Zinsen, wenn Geld besonders günstig ist, dann werden Dinge, die als Risikokapital, ja, das hörst du natürlich nicht gerne, aber die im Allgemeinen zieht halt Bitcoin als Risiko, ist halt immer noch eine gewisse Spekulation drin. Und das sind halt Kryptos, Tech-Aktien, die profitieren von niedrigen Zinsen. Also ist für dich auch so ein Punkt, dass du sagst, natürlich ist Bitcoin nicht da und kann alleine das Ganze irgendwie stemmen, sondern es ist natürlich eine Abhängigkeit da. Und wenn der Markt merkt, das andere Geld wird noch mehr, es ist noch billiger und das geht ja einher, höhere Inflation bei billigeren Zinsen, flüchten dann noch mehr in Bitcoin, entweder weil sie das Risiko nicht mehr so scheuen oder weil sie halt sehen, da kann ich mich einfach absichern. Also ist für dich die Zinspolitik auch entscheidend für den zukünftigen Bitcoin-Kurs?
Ja und nein. Also klar, die einen Einfluss und wir haben das auch in der Vergangenheit gesehen, dass das teils stark korrelierte. Jetzt muss man ja auch dazu sagen, niedrige Zinspolitik ist allgemein immer ein Signal an den Markt für investieren. Das heißt, alle Märkte reagieren darauf. Was man aber jetzt daraus auch nicht schlussfolgern sollte, ist, dass Bitcoin nur wegen der Zinspolitik eine positiven monetäre Entwicklung hat. Man muss sich klar machen, dass Bitcoin auch einen Nutzen über den Wertspeicher hinaus hat. Es ist ein gutes Geld. Es erfüllt alle Eigenschaften, die ein gutes Geld braucht. Jetzt ist ja jüngst erst der Strike-Service gestartet, der auch so ein bisschen bewusst macht, dass im Hintergrund Zahlungen von beispielsweise Euro in Dollar über das Lightning-Netzwerk durchgeführt werden können zu nahezu 0% Gebühren, weil Strike keinen Kredit geben muss. Die tauschen 5 Euro in Bitcoin im Lightning-Netzwerk, schicken die Lightning-Bitcoin rüber, tauschen zurück in Dollar, während PayPal oder so im Hintergrund über unsere klassischen Fiat-Gateways, über Offshore-Banken überall Kredit vergibt und da enorme Kosten entstehen. Das heißt, also man darf das nicht vergessen, Bitcoin ist nicht komplett abhängig von dieser Zinspolitik. Ich denke eher, dass Bitcoin eine Lösung für diese Zinspolitik ist, die viele Probleme verursacht, vor allem ja auch einzelne Marktteilnehmer tierisch bevorteilt, einfach dadurch, dass sie vielleicht größere Kredite nehmen können, weil sie systemrelevant sind, weil sie näher am System stehen, weil sie vielleicht direkt durch Subventionen des Staates profitieren, was alles am Ende eben nicht ausschließlich aus Steuern finanziert werden kann. Die Staaten verschulden sich ja nicht ohne Grund, sondern eben aus neu erschaffenem Geld, also Krediten. Und dementsprechend dieser Cantillon-Effekt ist etwas, das Bitcoin löst. Und je größer dieses Problem in der Geldpolitik wird, desto mehr steigt das Bewusstsein und auch der ökonomische Anreiz, einen Wertspeicher zu haben, der nicht dieser Problematik unterliegt. Also klar profitiert Bitcoin durch diesen Prozess. Klar ist Bitcoin eine Lösung für diesen Prozess. Das ist aber nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal. Bitcoin würde auch ohne diesen ganzen Prozess für die Menschen eine gute Geldalternative zu allen Geldern darstellen. Und von daher denke ich, gibt es noch viele weitere Faktoren, die positiv für Bitcoin zu sehen sind. Ja.
Und die zweite Frage, die ich schon länger mal stellen wollte, ist einfach, okay, ich bezeichne es wirklich als ein Hardcore-Bitcoin. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Und wenn Bitcoin...
Klingt auch nicht so negativ.
Nein, wenn ich sage, oh, du machst ganz... Aber du stehst halt zu dem, für was du eintrittst. Das finde ich auch wirklich gut, sonst würde ich dich nicht einladen hier, ganz ehrlich. Aber aus dem Ursprung von Bitcoin, der ist entstanden, um zu sagen, ja, ich möchte einfach versuchen, ein anonymes Zahlungssystem, nicht geheim, aber ein anonymes Zahlungssystem, ohne die großen Banken, ohne die Geldinstitute. Und jetzt kommen plötzlich ETFs an den Markt, wo man sagen muss, dadurch, ja, das klingt vielleicht hart, gewinnt Bitcoin eine ganz neue Bedeutung. Das ist ein Ritterschlag. Es kommen nämlich ganz andere Geldmengen plötzlich auf den Bitcoin einher, die ohne diesen Effekt der ETFs wahrscheinlich irgendwann auch gekommen wären, aber viel, viel später. Schlagen da irgendwie zwei Herzen in deiner Brust, einerseits zu sagen, böse Banken, aber das mit ETFs hilft schon so ein bisschen. Also wie siehst du das selber so mal im stillen Kämmerchen?
Also ich sehe es überhaupt nicht schlimm. Ich sehe auch Banken überhaupt nicht als den Feind oder so. Ich sehe die Art und Weise, wie wir unser bisheriges Geld definiert haben als Problem. Und dass Banken als die Herausgeber dieses Geldes heute agieren, funktionieren und daran profitieren, das ist dem Umstand geschuldet. Wie man so schön sagt, don't blame the gamer, blame the game oder so. Ne? Also das ist halt, am Ende ist es so, dass man sagen muss, die Regeln des grundsätzlichen Geldsystems sind das Problem. Banken im klassischen Sinne sind Dienstleister, die für dich verwahren und vielleicht für dich versuchen, dein Geld am Markt einzusetzen. Wenn sie dabei falsch hantieren, gehen sie pleite. Ja, und diesen Mechanismus, eine Bank geht pleite, weil sie falsch mit Geld umgeht, den gibt es de facto eigentlich gar nicht mehr. Es wird Geld gedruckt, wieder aufgefangen. Und genau das macht das heutige Bankgeschäft so unfair aus der Betrachtungsweise eines normalen Bürgers heraus. Aber ich sehe das immer, also ich sehe da oben keine Gruppierung, die schuld ist an dem Umstand der Welt, sondern ich sehe, dass wir uns als Gesellschaft für ein Geld entschieden haben, was einfach langfristig diese Probleme verursacht und jetzt mit Bitcoin die Möglichkeit haben, freiwillig uns für ein anderes Geldsystem zu entscheiden. Und glaube auch nicht, dass das schnell kommt. Ich glaube, dass es ein Prozess ist, wo alle mitkommen müssen. Natürlich auch die großen Vermögensverwalter, natürlich auch die Banken. Es ist eher so, die Bitcoiner, die wirklich Bitcoin in diesem Maße verstanden haben, haben das schon immer gesagt, dass die kommen werden. Ne? Und selbst Satoshi wusste damals schon, dass irgendwann dass der ökonomische Anreiz auch bei diesen Marktteilnehmern da sein wird. Von daher ist es eher ein Zeichen von, ja, nee. Jetzt, man könnte eher sagen, wir haben es euch ja gesagt.
Ich wusste es doch schon immer. Es ist ein Ritterschlag und jetzt haben wir die ETFs in den USA. Jetzt kommen demnächst die ETFs in Hongkong. Die werden natürlich nicht so ein starkes Gewicht haben, aber ich finde es schön, dass man halt auch merkt, auch Dezentralität, nicht nur in den USA gibt es sowas, sondern auf der anderen Seite der Welt, auch wenn die Festlandchinesen da viel schweren Zugang haben werden, auch wenn die Gebühren von diesen ETFs nicht 0,15%, sondern 1-2% sein werden. Aber auch das ist, glaube ich, ein positiver Effekt, dass man merkt, das verstreut sich. In Deutschland die DWS, okay, wir können keine Fonds machen, aber die DWS als einer der größten ETF-Anbieter deutschlandweit bietet auch demnächst ETCs an, die beste Möglichkeit abgesichert. Also man merkt schon, viele Banken sagen ja, ganz dran vorbei kommen wir nicht mehr. Die Stimmen, die früher mal laut waren und gesagt haben, oh, Teufelszeug, könnte man behaupten, ja, den direkten Kunden haben sie gesagt, Teufelszeug, weil sie kein eigenes Produkt hatten. Jetzt haben sie was in der Tasche und plötzlich ist vielleicht nicht mehr ganz so schlecht, oder?
Hast du das mitbekommen in den USA? Da haben sich die Banken ja sogar richtig wie so Wendehälse gedreht. Ja? Erst wollten sie nämlich das verhindern, das ganze Thema, und haben gesagt, hier, also so klassische Banken, die dürfen kein Bitcoin-Geschäft anbieten. Ja? Da brauchst du eine extra Lizenz und sonst was. Jetzt ist Coinbase das einzige Unternehmen, was diese Lizenz hatte. Deswegen auch der einzige Verwahrer für die ganzen Coins bei den ganzen Vermögensverwaltern. Und jetzt kommen die Banken und sagen, oh, das ist aber ganz großes Risiko. Also wir müssen diese Regel, die wir erst vor einem Jahr verabschiedet haben, doch vielleicht nochmal kippen, damit wir dieses Risiko auf mehrere Banken streuen können. Wir erfüllen doch eigentlich schon alles, was ein guter Verwahrer braucht. Ja? So, oh, auf einmal. Und man merkt schon, und das ist das Spannende, du sagst es auch, Hongkong, London ist gerade auch Thema, FOMO entsteht. Jetzt gerade bei den großen Vermögensdienstleistern der Börsenwelt, der Wall Street, die Länder, die sind auch nicht mehr so weit weg. Es gibt die ersten Länder, die selber Mining betreiben, die selber Bitcoin kaufen, El Salvador, Bhutan. Also was wir sehen ist, es entsteht nicht nur das, was für uns normale Bürger von Interesse ist am Bitcoin, sondern es entsteht bei allen gerade. Und wenn dieser FOMO-Zug erstmal losgeht bei den ganz Großen, bei Ländern, wenn sie feststellen, was für eine Unabhängigkeit sie sich mit Bitcoin einkaufen, den Zentralbanken. Ich meine, selbst ein Harvard-Professor hat letztes Jahr ein Paper veröffentlicht, in dem er nochmal klar gemacht hat, Bitcoin ist eine Lösung für eine Situation, wo man Sanktionen fürchten muss. Ja, wir benutzen den US-Dollar, um Dinge zu bepreisen und Dinge zu bezahlen. Die Amerikaner haben diese Sanktionierung des US-Dollars oder einzelner Länder, den US-Dollar nicht mehr benutzen zu dürfen, in den letzten Jahren massiv ausgereizt und damit auch das Vertrauen in den Dollar kaputt gemacht ein Stück weit. Und für viele Zentralbanken bedeutet Bitcoin, wenn du davon ein bisschen was in deiner Balance hast, kannst du immer mit jedem Land Handel treiben. Und der empfiehlt so 5%, also er sagte, 5% auf der Balance im Bitcoin kann dir die Unabhängigkeit geben und dir auch eine bessere Verhandlungsposition bei drohenden Sanktionen geben, weil du sagen kannst, naja gut, sanktioniert mich aus eurem Geld, dann benutze ich halt Bitcoin.
Das war für mich immer bisher so die nächste Stufe, die vielleicht irgendwann mal zünden könnte. Jetzt kommen die Instis, die Vermögensverwalter, und die nächste Stufe, da geht sogar mir die Fantasie aus, ist wirklich das, dass eben Zentralbanken neben Gold oder halt nix auch Bitcoin in Teil hinterlegen, und dann sind wir wirklich am ganz großen Ende. Aber bevor wir das Thema vielleicht mal eingehen, du hast eins gesagt, Länder fangen an zu meinen. Ich meine, für Deutschland, die, ich glaube, im letzten Jahr Strom verschenkt haben und so noch eine Milliarde Euro draufgelegt haben, dass jemand diesen bösen Strom uns abnimmt, der sonst unser Netz halt einfach nachgelegt hätte, wäre natürlich schon eine clevere Idee, auch wenn der Strom in Deutschland zu teuer ist, aber bevor wir eine Milliarde dafür hergeben, dass es andere Länder diesen Strom abnehmen, schmeißt doch alte Mining-Rigs an, das müssen ja die neuesten sein. Jetzt haben wir, ich glaube, wir haben vor Jahren mal ein Video gedreht zum Thema Energiewende, und Bitcoin hilft vielleicht, aber das wäre ja auch eins. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, dann müssten aber andere Länder natürlich dann den bösen Atomstrom dafür verwenden und könnten nicht unseren guten geschenkt bekommen, aber da muss man sagen, als Land sollten wir erstmal gucken, wir zahlen Strom, wir zahlen für die Infrastruktur, und wir verschenken Strom und zahlen noch Geld drauf. Wollten wir doch nicht vielleicht Bürger entlasten und sagen, lasst uns mit dem Strom einfach Bitcoin meinen und dann einfach ausgleichen das Ganze. Jetzt geht die Theorie, wo du schon mal, glaube ich, angesprochen hattest.
Ja, also da versuche ich mich auch vielleicht erstmal aus der Politik weitestgehend rauszuhalten. Meine Einschätzung ökonomischer Natur ist, es wäre durchaus schlau, das zu tun. Dass wir aber ökonomisch uns derzeit und wirtschaftlich im Allgemeinen nicht so schlau verhalten, aus Gründen, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Unternehmen wandern ab und so weiter. Das ist wohl da. Allerdings muss man halt sagen, wenn es nun mal nicht in die politische Agenda passt, dann ist das so. Ne? Also dann entgeht uns vielleicht eine Möglichkeit, eine Chance vielleicht auch. Aber diese Chance könnte man ergreifen. Und ich denke schon, dass das auch in vielen Ländern wahrgenommen wird, wie ich ja gerade schon sagte, es gibt ja Länder, die durchaus Mining betreiben. Auch in den USA wird das Thema sehr positiv aufgenommen und hat dort einen unglaublichen Umfang angenommen. Wenn wir das eben nicht tun, werden wir uns einfach ökonomisch, wirtschaftlich weiter von Erfolgen abschneiden.
Quasi. So, das schicken wir jetzt mal ein paar, du hast ja hier Connections im Bundestag, das Video schicken wir mal weiter. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal wieder zum Halving, wo wir angefangen haben, denn da wollen wir noch ein bisschen dabei bleiben. Denn neben dem Halving, oh, nur noch 3,125 Bitcoins je gefundenen Block. Oh, so wenig, die armen Miner, gehen die jetzt irgendwann pleite? Nein, die freuen sich ja gerade dumm und dämlich, weil sie Gebühren kassieren aktuell, was nicht mehr schön ist. Also es ist wirklich eine Bitcoin-Transaktion von 100 Euro und mehr, geht halt richtig ins Geld. Und jetzt kommt was Neues ins Spiel. Runes. Runen. Ja, Ordinals hatten wir schon mal. Jetzt kommt das nächste. Ja, ist wieder das nächste coole Zeug, was man auf Bitcoin machen kann, wo du dich sicherlich unglaublich drauf gefreut hast.
Also ich habe mich da weder drauf gefreut, noch habe ich mich drüber geärgert. Es ist halt einfach die Entwicklung des Marktes. Die Leute wollen in dieser Phase diese Dinge machen. Und es passt halt komplett in diese ganze Gen Z Geldverschwender Generation. Und versteht mich nicht falsch, die Gen Z, die Geld aus dem Fenster wirft, tut das nicht, weil sie so behämmert ist. Sie tut das, weil ihre Situation, die wirtschaftliche Lage für die Gen Z einfach unfassbar schlecht ist. Es ist quasi gar keiner mehr in der Lage, auf ein Haus zu sparen, geschweige denn einen Kredit im Laufe seines Arbeitslebens abzubezahlen. Das Leben wird immer schwerer finanzierbar. Geld entwertet immer schneller. Und es ist auch schon seit Hunderten von Jahren bewusst, was Inflation macht. Es ermuntert zum unbekümmerten Verschwenden und zum Spielen, ja, und zerreißt auch das wirtschaftliche Netz der Beziehung. Und das ist eben genau das, was wir hier gerade sehen. Diese Hypes, die vor allem für Meme-Coins und diese ganzen Dinge sorgen, sind in letzter Konsequenz eigentlich der klägliche Versuch, irgendwie schnell reich zu werden, ja. Schnell auf Hypes aufzuspringen und irgendwie aus ein bisschen Geld viel zu machen.
Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, Ordinals ist vielleicht so ein bisschen bekannt, NFTs theoretisch, die auf der Blockchain geschrieben werden können und einfach Platz verschwenden. Und Runes ist so das nächste Upgrade oder Update dafür. Was steckt denn da dahinter? Da hast du schon ein bisschen kritisch geguckt. Vielleicht habe ich auch die NFTs auf Bitcoin zu schlecht gemacht. Aber einfach erklär mal den Unterschied zwischen den beiden, das erste und das zweite, was wir jetzt momentan sehen.
Ja, also Ordinals ist halt ein Protokoll, was wirklich große Datenmengen braucht und auch ermöglicht hat. Bei Runes geht es wirklich um so 80 Byte, die man benutzen kann, die auch nur eine sehr eingeschränkte Nutzbarkeit haben. Da geht es dann um kleine Symbole und so weiter. Und wo man einfach sagt, hier, das ist die Anzahl an Runes, die es gibt für diese Form von Symbol und los geht's sozusagen. Es ist platzsparender, nichtsdestotrotz braucht es Platz in der Bitcoin-Blockchain. Genau. Wo ich kritisch geguckt habe, war, wo du sagtest, Platz verschwenden. Verschwenden ist immer, ich finde, dieser Begriff, der wird auch bei der Stromnutzung von Bitcoin immer benutzt. Und wir müssen uns fragen, ob Energie wirklich verschwendet ist, weil Energie auch immer nur umgewandelt wird und ein Bitcoin-Platz halt jetzt vielleicht einer Bitcoin-Transaktion ermöglichen, den Platz wegnimmt. Aber wie du es auch schon sagtest, das führt in letzter Konsequenz einfach dazu, dass die Gebühren steigen. Und wenn ich bereit bin für eine vermeintlich wertlose Transaktion, einer Runes-Transaktion, derart viel Geld auszugeben und das, die Gebühren in die Höhe zu treiben, dann muss mir das langfristig ökonomischen Nutzen geben. Wenn es das nicht tut, wenn diese Dinge sich als heiße Luft herausstellen sollten, passiert eigentlich genau das. Die fallen im Wert, die Transaktionsgebühren sind größer als der Wert dieser Coins selbst, dieser Token selbst, und dann werden sie auch nicht mehr gehandelt. Das heißt, das Problem regelt der Markt von alleine. Ja? Wenn jetzt irgendwer sagt, mir ist es egal, dass sie wertlos sind und ich bin bereit, jeden Tag Hunderte oder Tausende von Dollar für Transaktionsgebühren rauszuhauen, ohne dass es für mich einen ökonomischen Nutzen hat, dann geht das so lange, bis er pleite ist. Oder, das geht so lange, bis er pleite ist. Von daher, ich sehe da gerade kein Problem, aber es hat auch einen positiven Effekt. Die Miner verdienen gerade mehr Geld als vorher. Denn Runes wurden aktiviert mit dem Block 840.000, also mit dem Halving-Block. Ja, vorher gab es gar keine Runes oder diese technische Möglichkeit gar nicht. Jetzt sind sie da. Und das heißt, schlagartig verdienen die Miner auf einmal mehr Geld. Und diese Transaktionsgebühren im Bitcoin-Netzwerk, die jetzt natürlich auch durch externe Informationen wie Runes, wie Ordinals und so weiter entstehen, die sind nicht zwangsläufig ein Problem. Transaktionsgebühren, wie du ja festgestellt hast, finanzieren die Miner und führen auch dazu, dass wir uns mehr Gedanken um Second Layer machen. Das heißt, Möglichkeiten außerhalb der Bitcoin-Blockchain Transaktionen durchzuführen. Und viele sagen immer, ja, Bitcoin ist ja viel zu teuer und noch ist ja Lightning, das ist zwar da, aber so richtig toll ist es auch nicht. Und den Leuten muss bewusst werden, dass ohne Problem es keine Lösung gibt. Wenn unser Fiat-System nicht so schlecht wäre, wie es ist, hätte keiner Bitcoin erfunden. Und es gäbe gar keinen Anreiz, Bitcoin zu nutzen, weil wenn unser Fiat-System ausreichend gut gewesen wäre, so what? Von daher bin ich auch jemand, egal was einem Schlechtes passiert, ich sehe da immer die Chance drin, was Besseres draus zu machen. Und hier ist es genauso. Das ist auch das, was gute Unternehmer, gute vielleicht Ökonomen auch genauso sehen und so tun bei Bitcoin. Sie sehen ein Problem. Hey, hohe Transaktionsgebühren, wir brauchen eine Lösung. Und von daher ist es eigentlich eine gute Situation, dass wir das jetzt haben und nicht in 10 Jahren oder so, wo wir vielleicht schon viel angewiesen auf Bitcoin und Bitcoin-Transaktionen sind. Jetzt gerade macht es uns vielleicht das Sparen ein bisschen schwerer in Bitcoin und fördert ein bisschen die Lightning-Adoption. Und ich glaube auch, dass Lightning immer ein Teil der Technologieprotokolle, die mit Bitcoin interagieren, sein wird. Ich glaube aber, dass es da auch weitere geben wird. Weitere Second Layer, die andere Funktionalitäten ermöglichen und dass wir später als Endbenutzer gar nicht feststellen, wenn wir irgendwas mit Bitcoin machen, was ist denn da jetzt technisch im Hintergrund genutzt worden? So wie wir bei Strike nicht feststellen, wenn wir irgendwem 5 Euro in 5 Dollar schicken, dass Strike das mit Lightning macht. Das merken wir als Nutzer gar nicht. Und genauso wird später diese ganze Funktionalität nur mit verschiedenen Protokollebenen sein, die rund um Bitcoin aufgebaut werden. Das ist
früher häufig so gewesen. Früher, wenn man eine neue Technik nutzen wollte, muss man sehr tief mit dieser Technik bewandert sein, um sie irgendwie einsetzen zu können. Heutzutage benutzt jeder irgendeine Technik, die im Grunde kompliziert ist, aber weil man einfach das so vereinfacht hat, einfach Systeme drüber gestülpt haben, sind sie halt massentauglich. Das ist, glaube ich, immer so. Die erste E-Mail war wahrscheinlich unglaublich schwierig, irgendwo zu verschicken, und heute ist es einfach No-Brainer. So, Second Layer, du hast mich gleich getriggert, weil das Thema wollte ich nämlich auch noch nachher ansprechen, weil ich finde es nämlich unglaublich interessant. Was kann da so? Jetzt würdest du mich kennen. Aber nochmal für mich, Runes heißt einfach wirklich, da steckt, bei Ordinals kann man ja theoretisch eine Art Smart Contract mit verbauen und Runes sind einfach nur dumme kleine Grafiken, wenig Platz, aber aufgrund der Masse halt trotzdem viel Transaktionen und die werden einfach nur gekauft als eine Art NFT-Ersatz, dass man halt einen der ersten davon hat, eine begrenzte Anzahl vielleicht davon, wie auch immer, und man dann halt hofft, dass jemand anders mehr dafür zahlt, als ich dafür ausgegeben habe.
Genau.
So. Okay, da muss man sagen, wer es braucht, ist okay. Das ist auch gesagt, es erschwert vielleicht das Sparen. Jetzt nicht zwangsläufig für jeden, aber wenn man halt Plattformen nutzt, wo man halt nach dem Kauf von Bitcoin die Bitcoins direkt auf seine eigene private Wallet übertragen bekommt, da wird es halt richtig teuer, wenn ich sage, ich habe einen 100-Euro Sparvertrag und die Überweisung auf meine Wallet kostet aktuell 80 Euro, dann kriege ich halt bis 20 Euro in Bitcoin auf meine Wallet. Das macht es wahrscheinlich schwierig, wenn ich häufig kleine Transaktionen tätigen muss. Wenn ich jetzt einen Bitcoin verschicke, ob ich da jetzt 10 Euro oder 100 an Gebühren zahlt. Klar, es ist schlimm, aber das macht es halt nicht ganz so gewichtig, glaube ich, oder?
Nee, und vor allem, wenn ich derartige Geldtransfers ins Ausland mache, sind die Gebühren teilweise deutlich höher mit klassischem Fiat-Geld. Aber, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht auch, du hast gesagt, ja, vielleicht haben wir diese NFTs Nutzen aufgrund ihrer Knappheit und so. Und das ist ja immer pro ausgegebenen Token so, aber du kannst ja diesen Token in der Theorie immer wieder erstellen, wenn du so willst. Und das muss auch jedem bewusst sein, dass diese Dinge nicht wirklich knapp, nicht wirklich selten sind. Also als Beispiel, es gibt ja auch einen Hype rund um Pokémon-Karten. Ja? Vor allem diese ersten Generationen. Man kann relativ gut darstellen oder feststellen, dass diese Originalkarten nicht nachgedruckte Karten sind, dass sie wirklich so alt sind und so weiter. Auch da gibt es Betrug zu suchen und mit Sicherheit auch welche, die richtig gut sind. Aber man muss sich ein bisschen klar machen, warum es diesen Hype gibt. Und das war das Gen Z-Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe. Man versucht, in alles Mögliche zu flüchten, was ein besserer Wertspeicher ist als unser Geld jetzt. Und im Endeffekt, dass Pokémon-Karten funktionieren, liegt an einem extrem starken Franchise dahinter, einer extrem starken Marke, das so lange funktioniert, wie es Hype um diese Marke gibt. Und bei Runes gibt es derzeit außer sehr, sehr krypto-intern eigentlich keinen, der etwas derartiges an Markenstärke mit da reinbringt. Also wenn mal solche Unternehmen kommen, kann ich mir vorstellen, dass derartige Produkte ein bisschen Nachfrage haben. Man muss aber auch sagen, dass es durchaus große Marken gab, die schon auf diesen ganzen NFT-Zug, als es noch sich rein auf Ethereum und so weiter konzentriert hat, aufgesprungen sind und auch diese NFTs meistens kurz gehypt sind, danach massiv im Wert, 99,9% gefallen sind. Von daher stelle ich in Frage, ob das wirklich die Zukunft ist. Also ich glaube, teilweise ja, sehr, sehr, sehr wenige davon, die vielleicht ein bisschen Nachfrage langfristig generieren können. Das meiste sind kurzfristige Hypes und hochriskant.
Also Kleinstsammelkarten auf Bitcoin, die nicht mal limitiert sind. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Weil dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, den du angesprochen hast, Layer 2. Das heißt also ganz klar, auf Ethereum ist es eine Erfolgsgeschichte zum Großen und Ganzen, weil einfach Ethereum zwar im Preis sehr günstiger ist als Bitcoin häufig. Wir hatten im letzten Monat auch mal Zeiten, wo die Gas-Fees in Ethereum-Netzwerk krank hoch waren. Die waren irgendwo bei bis zum Teil 200 Quai. Jetzt waren sie vor kurzem wieder bei unter einstellig, also einstellig, wirklich super günstig, aber das schwankt halt auch. Und deswegen gab es ja bei Ethereum schon relativ früh die Idee, Mensch, lass uns mal versuchen, Transaktionen auf eine Stufe darunter zu schieben, wo man leichter skalierter mit kostengünstigeren Einsätzen, vor allem nach dem letzten Ethereum-Upgrade vom Netzwerk geht es noch günstiger, die Transaktionen einfach billiger machen können, aber halt nicht auf dem Originalnetzwerk.
Ja, soll ich dir, aber da, ich finde das spannend, dass du das sagst, weil da muss man auch mal ein bisschen in die Geschichte gucken, wie das alles entstanden ist. Und da ist ja auch die Argumentation von der Ethereum Foundation. Also, Vitalik hat Ethereum gegründet, weil er mit einer derartigen Skalierung von Bitcoin nicht mitgegangen ist. Weil er gesagt hat, ey, nee, hier so ein Hauptprotokoll, das muss ja schön billig bleiben, ja, Bitcoin, was ein Quatsch. Der hat ja früher, Vitalik war Schreiberling fürs Bitcoin Magazine, ne? Ganz früher, das wissen viele gar nicht. Und hat einfach gesagt, hier sind ein paar Opcodes, die hätte ich gerne bei Bitcoin, lass uns mal das Protokoll richtig kaputt basteln. Und dann haben die Bitcoiner gesagt, yo, Vitalik tut uns leid, nee, nein, machen wir nicht. Ja, und dann hat er gesagt, ja, aber es wäre so toll, ja, da kann man so viel Quatsch mitmachen. Und dann hat er gesagt, dann mache ich jetzt mein eigenes Netzwerk mit einem eigenen Coin, werde ich auch noch Milliardär nebenbei, top, machen wir so. Hat das getan. Und was ist passiert? Auch sein Netzwerk unterliegt dieser Skalierungsprobleme wie jedes andere Netzwerk auch. Die Bitcoiner haben Recht behalten. Es ist keine schlaue Idee, diese Produkte zu machen. Die Bitcoiner haben mittlerweile ihre Second Layer, weil es die von schon 2010 priorisierte Lösung von Hal Finney war. Und das auch logisch ist, denn auch alle anderen Technologien skalieren in Ebenen, auch das Internet tut das. Ja, und dann kommt Ethereum und sagt, ja, wir haben uns was ganz Tolles überlegt, wir skalieren jetzt einfach in zweiter Ebene. Und das Lustige ist, die zweite Ebene stellt das ganze Netzwerk vor eine Herausforderung. Und zwar, wie erzeugen wir in zweiter Ebene einen Konsensus, der derart in der ersten Ebene verankert ist, dass er nicht korrumpierbar ist. Und diese Problematik ist bei Ethereum und Bitcoin exakt dieselbe. Und weil es dieselbe ist, ist es eigentlich auch egal, ob wir einen Second Layer auf Ethereum aufbauen oder auf Bitcoin aufbauen, weil die Funktionalität später gar nicht mehr so viel mit der Hauptchain zu tun hat. Das ist eher eine Technologie auf anderer Ebene eben. Und damit muss man eigentlich Ethereum grundlegend in Frage stellen, weil selbst für diesen Quatsch der NFTs ist Ethereum dann zukünftig wahrscheinlich nicht mehr das erste Mittel zur Wahl, sondern das ökonomisch stärkere Netzwerk Bitcoin. Und damit hat Ethereum eigentlich, weil sie nur noch eine Copycat der eigentlichen Bitcoin-Idee ist, sich langfristig gesehen, in meinen Augen ökonomisch betrachtet, komplett ins Ausgeschossen.
Das lass jetzt einfach mal so sacken, weil das ist schon durchaus was dran, definitiv. Und ja, die Vorteile, die Ethereum eigentlich bieten wollte, ja, vom einigen Updates hießen wir, ja, da machen wir irgendwann eine Chart-Technologie, wir bauen das selber, diese Second Layer, da müssen keine Fremden das Ganze machen, aber im Endeffekt haben sie da schon zugegeben, sie sind an Grenzen gestoßen und wir brauchen eine weitere Skalierungslösung.
Und haben auch damit nochmal die Zentralisierung der Entwicklung dargestellt, weil ob es jetzt die Foundation oder wer extern ist entwickelt, ist dahingehend eigentlich egal, es sei denn, du zentralisierst halt die gesamte Entwicklung auf ein Unternehmen, ja.
Wenn wir jetzt aber vom Second Layer sprechen und vom Bitcoin sprechen, bei Bitcoin sagt man ja ganz klar, wir haben dort eine große Sicherheit im Netzwerk. Und ich habe mir jetzt auch viele Second Layer Lösungen außerhalb vom Lightning angeschaut. Viele davon versuchen dann irgendwie Bitcoin auf eine EVM-Adresse, also eigentlich auf ein Protokoll umzuschwenken, das ja auf Ethereum basiert. Und dann stelle ich mal die Frage, inwieweit ist das noch eine Second Layer Lösung, die mit der Grundidee von Bitcoin einhergeht? Und kennst du auch Second-Layer-Lösungen neben jetzt dem Lightning-Network, wo man sagt, naja, die versuchen schon auch im Ökosystem von Bitcoin zu bleiben. Also du sagst, gibt es gute Second-Layer-Lösungen und schlechte deiner Meinung nach? Weil grundsätzlich dagegen hast du ja nichts, weil sonst wärst du auch nicht für Lightning-Network.
Ja, also es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Man muss vielleicht nochmal unterscheiden zwischen wirklicher Second-Layer-Technologie und Altcoins, die einen Anker in Bitcoin einfach nur haben. Denn Altcoins, die einen Anker in Bitcoin haben, lösen ihr eigentliches Vertrauensproblem nicht, weil dieser Anker, der ist in Bitcoin nicht rechtskräftig. Das heißt, ja, der Anker ist innerhalb von Bitcoin gespeichert, das ist aber am Ende für die Netzwerkebene egal. Wenn das Netzwerk nämlich, sagen wir mal, wir haben hier Bitcoin, das Hauptnetzwerk, und dann haben wir ein Netzwerk aus ganz vielen neuen Computern, die erstmal nichts mit Bitcoin zu tun haben, außer dass es einen Anker gibt, dann ist immer die Frage, warum sollten die sich auch in letzter Konsequenz an diesen Anker halten, der in Bitcoin drin steht? Und das heißt, wir haben eigentlich genau diese gleiche Frage, die bei allen Altcoins aufkommt. Wie können wir sicherstellen, dass diese ganzen Netzwerke vertrauenslos funktionieren, also ohne Vertrauenspartei? Und außer Bitcoin konnte das keins dieser Netzwerke in letzter Konsequenz wirklich beantworten. Und das wird auch nicht geschehen, nur weil man sagt, ja, aber vertraut uns, wir halten uns an das Anchoring, was wir in das Bitcoin-Netzwerk geschrieben haben. Ja, wir haben das Wort Hallo reingeschrieben und wenn wir das später als Tschüss irgendwie interpretieren, dann könnt ihr uns sagen, du. Ja, und da merkt man schon, ja, okay, wem sage ich das? Ja, und warum sollte sich irgendwer daran halten? Also man merkt schon, das sind Marketing-Gags. Und dann braucht man nur noch einen weiteren Schritt machen und nur noch gucken, haben die ihren eigenen Coin für ihr Netzwerk? Ist es eigentlich ein verstecktes Proof of Stake? Und meistens ist es genau der Fall. Und in dem Sinne halte ich das für indirekten Betrug, weil man eigentlich versucht, eine nicht gelöste Problematik auf Bitcoin abzuwälzen, weil man sagt, ja, auch wir unterliegen den ganz klassischen Proof-of-Stake-Problemen der Vertrauensproblematik. Aber schau mal, wir haben ja das Anchoring. Und die meisten verstehen technisch nicht, dass das Anchoring gar nichts zu bedeuten hat und gar keine Relevanz hat für die eigentliche Entscheidungsgebung dieses Netzwerks, weil wenn man sich nicht mehr dran hält, bringt einem dieses Anchoring eben nichts. Und von daher auch kein Problem gelöst wird mit diesen Netzwerken. Und deswegen glaube ich, dass die meisten, die diese Coins ausgeben, eben nicht ehrlich sind in letzter Konsequenz. Und das in meinen Augen schon irgendwie einem Betrug gleichkommt.
Gibt es aber auch Secondary-Lösungen jetzt neben Lightning, wo du sagst, das bewegt sich zumindest im Ökosystem, wo man nachvollziehen kann, dass der Anker wirklich im Bitcoin-Netzwerk auch gesetzt wurde und mal über den Weg vielleicht eine Skalierungslösung irgendwann anbieten könnte. Also das wäre mal interessant, weil es gibt sicherlich jetzt, wenn ich mal schaue, welche Projekte es da draußen gibt, ich habe glaube noch keins gefunden, weil ich vor dem Video heute mich umgeschaut habe, das nicht auf irgendeiner FAM-Lösung basiert oder auf irgendeiner Lösung im Kosmos-Ökosystem, sondern im Bitcoin-Netzwerk selber habe ich nichts gefunden, derartige.
Die Frage ist ja auch, was man skalieren möchte in diesen Ebenen und was ermöglicht werden soll. Und es gibt einige Lösungen, die eben viel ehrlicher mit ihrer letzten Konsequenz umgehen. Es gibt zum Beispiel Federated Mints. Das ist die Idee von Xiaomi in eCash. David Chaum hat damals dieses eCash für unser klassisches Fiat-Geld erfunden. Das hätte anonyme Zahlungen erlaubt. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie man bezahlt nicht in Fiat-Geld, nicht in Dollar, sondern in einem Dollar-Äquivalent, was in einer Ebene einfach als wie so ein Casino-Token funktioniert. Ja, du bist jetzt, gehst ins Casino, tauschst dein Geld in Casino-Token und diesen Casino-Token tauschst du später zurück. Dann hast du den eigentlichen Geldtransfer, den hast du verschleiert über diesen Token. Du kannst es nicht mehr feststellen, wo ging was wohin. Und da muss man sich fragen, ja gut, warum wurde das klassische Fiat-Geld nicht anonym verwendet? Ganz einfach, kein ökonomischer Anreiz für die Menschen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sich derartige Technologien alleine auf Basis der Notwendigkeit einer anonymen Bezahlung durchsetzen werden. Aber dieses Konzept ist eben interessant, weil das Federated Mints erlaubt es, dass du als Föderation, sagen wir mal, du, ich und noch drei andere machen so eine Föderation auf. Wir geben jetzt einen Bitcoin-Äquivalent aus. Dieses Bitcoin-Äquivalent wird transferiert zu einem anderen, der vielleicht auch mit einer ganz anderen Föderation zusammenarbeitet und kann es bei denen immer wieder in Bitcoin tauschen.
Also ist ja ähnlich wie jetzt wie ein Lightning Network, wo man auch sagt, es gibt einen Netzwerkzusammenschluss, die kennen sie halt dort nicht untereinander, aber es ist ja auch, da geht man Bitcoin rein.
Und es hat einen riesen Unterschied zu Lightning. Lightning ist Peer-to-Peer und Federated Mints sind eigentlich Peer-to-Peer zwischen den Föderationen, denen du aber vertrauen musst. Aber daraus machen sie auch kein Geheimnis. Die sagen, dass es so ist. Und die sagen auch nicht, hey, leg dein ganzes Geld hier rein. Sondern wenn du anonyme Zahlungen machen willst und eine Vertrauenspartei haben willst, die sich darum kümmert, mit diesem Protokoll geht's. Weil wenn deine Föderation sagt, ich tausche nicht mehr zurück, kannst du zu jeder anderen gehen und deine Token wieder umtauschen. Und die kann überall auf der Welt lokalisiert sein. Von daher, das ist schon kein so doofes Konzept. Und das ist auch nur eins von vielen Second Layern, die Bitcoin skalierbar machen. Und wie ich da schon sagte, ich glaube, dass später viele dieser Konzepte zu einem großen Transaktionswulst werden, von dem man als Nutzer nichts merkt. Lightning als Lösung, dieses direkte Peer-to-Peer, das ist Lightning. So funktioniert Lightning. Und das ist auch die Funktionalität, die wir mit Lightning umsetzen. Diese Vertrauensebene, die auch Second Layer noch mit ihrem zusätzlichen Blödsinn-Coin versuchen zu finanzieren, die braucht es nicht. Die geht auch ohne Blödsinn-Coin. Und zwar eben genauso wie diese Federated Mints das machen. Da nimmt einfach eine Föderation für diesen Swap eine kleine Gebühr. Die ist minimal. Ja, also nicht erschrecken, die ist so klein wie bei Lightning. Die machen es auch über die Mengen. Und dadurch können die sich finanzieren und auch betreiben, weil die Millionen von Transaktionen durchführen können. Und das ist nur ein Beispiel. Ja. Von daher, wir müssen uns aber immer klar machen, dass Second Layer im Allgemeinen immer dieser Vertrauensproblematik unterliegen. Außer Lightning, weil es Peer-to-Peer ist. Aber da auch nur, weil du dir selber vertrauen kannst. Ja. Und bei allen anderen Dingen vertraust du erstmal wieder einer anderen Entität. Und die Frage ist halt auch, wenn wir externe Informationen irgendwie zu Bitcoin bringen wollen, wer verspricht uns, dass diese externen Informationen grundlegend nicht gelogen sind, ja, weil viele sagen auch, wir brauchen irgendwie Sensordaten auf der Blockchain. Das ist kompletter Quatsch, ja, weil wenn der Sensor uns anlügt, dann brauchen wir diese Lüge auch nicht in die Blockchain schreiben. Und dann kannst du auch die Datenbank des Sensorherstellers nutzen, weil der kann ja eh lügen. Ja? Also ob er jetzt da lügt, schon beim Eintragen oder später, ob es... ja, das macht keinen Unterschied, ja.
Also wenn ich es richtig verstehe, ist es eigentlich das Prinzip, was du gerade beschrieben hast, Lightning auf einer höheren Ebene, wo man halt nicht einzelne Personen, sondern größere Gruppen, die sich untereinander vertrauen, und innerhalb der Gruppe kann man dann nochmal agieren und dann kann man halt auch größere Beträge, weil das ist ja das einzige große Problem, was wir mit Lightning haben, wenn man da mal ein Bitcoin drüber verschieben will, wird es halt echt haarig, weil halt nicht jeder einfach von einem Knotenpunkt zum nächsten Bitcoin hinterlegt hat, sondern es wenige Transaktionsstrecken geben wird, die so große Voluminas dahinter haben, und mit der Lösung, die du gerade angesprochen hast, könnte man das wahrscheinlich umgehen, oder? Wenn ich so richtig...
Man hat mit dieser Lösung, also ich sehe das Problem gar nicht so bei Lightning, um ehrlich zu sein. Du kannst heute schon sehr große Transaktionen über Lightning machen. Das wird in Zukunft noch viel einfacher werden. Ich sehe bei Lightning viel mehr den Zugang als Problem. Kanäle müssen geöffnet werden. Kanäle, das muss man halt, Lightning ist so, man teilt sich eine Adresse und beide tun von beiden Seiten Geld rein. Und jetzt kannst du die Menge an Geld, die pro Seite reingelegt wurde, rüberschieben zur anderen Seite. Und die gesamte Menge kann wieder zurückgeschoben werden und immer hin und her. Und jetzt kann man natürlich Zahlungsrouten machen. Mal geht Geld vom Arbeitgeber hin zum Arbeitnehmer. Mal geht Geld vom Arbeitnehmer hin zum vielleicht sogar Arbeitgeber, weil der einen Shop anbietet und der kauft wieder was. Ja, so. Und jetzt kann man natürlich auch Zahlungsrouten machen, die über mehrere Personen hinweggehen. Ja, ich schicke dir auf unserem Kanal einen Anteil Geld und du schickst dafür in einem anderen Kanal, den du zu einer anderen Person hast, Geld weiter. So, und so entsteht ein Zahlungsnetzwerk, sodass ich auch nicht zu jedem, wohin ich was schicken möchte, über Lightning Geld verschicken kann. Das ist natürlich eine gewisse Komplexität, die nicht für jede Funktionalität gut geeignet ist. Und bei Federated Mints hat man einfach den Vorteil, ich brauche keinen Kanal zu eröffnen und so weiter. Da oben sind Föderationen, die sich darum kümmern. Ich habe einfach ein Äquivalent zu Lightning, was für andere Funktionalitäten ermöglicht. Ja, und von daher denke ich eher, das ergänzt sich auf einer technischen Ebene mit technischen Funktionen, weil es einfach im Kern eine andere Vertrauensebene zulässt.
Aber als Nutzer werde ich irgendwann gar nicht mehr merken, wo ich mich bewege, sondern ich schicke irgendwann Bitcoins und das System sucht den schnellsten und günstigsten Weg, schätze ich mal, irgendwann.
So sieht's aus.
Das heißt also, für dich sind gute Second Layer im Bitcoin nur diejenigen, die auch wirklich im Bitcoin-Netzwerk mit Bitcoin betrieben werden und nicht noch einen anderen Coin zwingend benötigen würden. Ich weiß, ich stelle immer ziemlich dumme Fragen, war ich nicht mal. Ich hinterfrage halt manche Sachen und dann kriegt man es halt auch als Zuschauer richtig raus. Funktioniert das nur im eigenen Bitcoin-Netzwerk und versucht halt einfach schneller zu sein und günstiger zu sein? Oder gibt es vielleicht doch irgendwelche Schnittstellen zu anderen Netzwerken oder feuchte Traum von jedem Kryptoanhänger, der nicht nur auf Bitcoin steht und sagt, ja, und den Wert von Bitcoin, wenn ich den nehmen kann und einem anderen Projekt hinterlegen kann, damit das Projekt absichern kann, das wäre ja so toll. Da hätte man eine Anwendung für Bitcoin mehr als nur sparen und zur Seite legen, jetzt mal bös gesagt.
Ja, also es ist ganz losgelöst von meiner Meinung. Es ist halt wirklich technisch nicht möglich, außerhalb von Bitcoin eine Vertrauensebene zu erzeugen, die durch Bitcoin profitiert. Das muss man sich einfach bewusst machen. Das ist ein Trugschluss. Und ob das dann noch ökonomische Nachfrage hat oder schon fast eher unlauterer Wettbewerb oder wie heißt es, wenn man seine Kunden anlügt, ja. Also da ist halt so ein bisschen die Frage, wenn eine Institution, die das behauptet, damit als Marketing an den Start geht und dieses Versprechen schon per Definition eigentlich nicht halten kann, sollte man denen trauen und können die wirklich dann langfristig ein Produkt bauen, was Nachfrage erzeugt? Und das stelle ich einfach in Frage. Da ist losgelöst von, finde ich gut oder schlecht. Der Markt wird das am Ende regeln. Ne? Wenn es eine tolle Lösung ist, wird der Markt sich dafür entscheiden. Ich bezweifle nur, dass irgendeine von diesen Dingen in dem Sinne wirklich tolle Lösungen sind. Und das heißt nicht, dass sie technisch nicht aufwendig entwickelt sind und auch wirklich technisch spannend sind, auch da durchzusteigen. Ich stelle eher den ökonomischen Nutzen in Frage, weil er in letzter Konsequenz die Vertrauensproblematik nicht löst. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ich könnte das noch ausführen, was ich mit Vertrauen meine an der Stelle. Das ist aber, dauert 2 Minuten.
Die 2 Minuten nach über 40 nehmen wir uns noch, weil dann haben wir damit schönen Abschluss
für das heutige Gespräch. Okay, Richie, wenn du dich entscheidest, du machst jetzt irgendwas Spannendes mit Krypto, und natürlich willst du hier in einer eigenen Fullnode die Blockchain herunterladen. Jetzt hast du 2 Netzwerke zur Auswahl. Du hast Ethereum und Bitcoin und überlegst dir, ich würde gerne mit beiden mal starten und lad mir bei beiden mal die Blockchain herunter. Jetzt startest du so einen Klienten, ja, installierst du den und der kriegt jetzt von den ersten Marktteilnehmern irgendwie eine Blockchain geschickt. Woher weißt du im Falle von Ethereum, dass du die echte Ethereum-Blockchain hast?
Ich muss hoffen, dass es die richtige ist. Dass die richtigen Daten habe, exakt, die eingegeben wurden oder die richtigen Daten geschickt wurden.
Ja, aber was ist, wenn eine AI einfach eine komplette Chain gebaut hat, weil Proof of Stake erlaubt, also erfordert ja keine Schwierigkeit und hat dir einfach eine Chain gebaut, wo diese Proof of Stake Thematik Transaktionen durchzuführen, einfach mal eben in wenigen Minuten aufgebaut wurde durch eine künstliche Intelligenz und die jubelt dir gerade diese Chain unter und du jubelst da dein ganzes Geld rein. Woher weißt du, dass das nicht von einer AI ist?
Erstmal gar nicht, wahrscheinlich.
Genau, du müsstest jetzt bei allen großen Dienstleistern, die damit arbeiten, fragen, hey, ist das die echte Chain? Arbeitet die auch damit? Und das wiederum zeigt, in letzter Konsequenz ist Ethereum nicht vertrauenslos, weil du brauchst eine Vertrauensinstanz, die bestätigt, das ist die echte Chain. Wie wissen wir, wenn du dir die Bitcoin-Blockchain herunterlädst, dass es die echte Kette sein muss?
Weil das sich mit ganz verschiedenen Nodes verknüpft und wenn man dann irgendwo alle Nodes auf diese...
Das ist aber die Ethereum-Chain
auch. Ja, also ich war immer der Meinung, wenn alle Nodes im Netzwerk, die ich installiert habe als Open-Source-Software, irgendwo eine als korrumpiert feststellen, wird die ausgeschlossen.
Ja, aber vielleicht ist es genau die du anfragst, um die Blockchain zu erfragen.
Das ist echt doof. Jetzt erklär mal, wie deine kleine grüne Node das besser macht.
Ganz einfach. Ich gucke einfach in die Blockchain rein und gucke mir die Difficulty an und stelle fest, da ist so viel physikalische Arbeit reingeflossen, das kann eine AI nicht betrogen haben. Bitcoin erfordert keine Vertrauenspartei. Ich kann angelogen werden, gucke in die Chain und sehe, ja, das kannst du mit einem kleinen Rechenzentrum errechnen. Aber wenn ich die echte Chain habe, dann braucht das so viel Rechenleistung, dass ein ganzes Land das gerade nicht alleine stemmen kann. Das wird auch eine künstliche Intelligenz nicht gefaked haben können. Das ist die echte Chain. Das heißt, du kannst auf Basis einer thermodynamischen Absicherung die letzte Vertrauenspartei eliminieren, weil du sie nicht brauchst. Du siehst anhand der geleisteten Arbeit für diese Kette, dass es die echte Kette sein muss. Und das ist genau das, was Bitcoin unterscheidet von einem Netzwerk wie Ethereum. Ethereum ist in letzter Konsequenz nicht trustless. Und wenn das Netzwerk nicht trustless ist, brauchen wir eigentlich keine Blockchain. So, und diese Problematik gilt für alle Second Layer gleichermaßen. Die einzige Blockchain, die das Problem auch ökonomisch gesehen durch die Nachfrage und den Netzwerkeffekt wirklich gelöst hat, ist Bitcoin.
Aber diese Angabe, wie viel, ja, Rechenleistung da drin steckt, kann auch die nicht gefälscht werden? Jetzt ganz
nein, nicht unter Einhalten aller Regeln.
Okay.
Das ist eben genau der Punkt. Wenn du da reinguckst und siehst, das ist die Difficulty, Target, der Hashrate, der Hashwerte ist das, dann kannst du ja versuchen, einen weiteren Block selber dafür zu finden. Und vielleicht gibst du dann irgendwann auf oder du rechnest immer aus, wie viel Rechenleistung du bräuchtest und dann kommst du auf diese extra Hashes und dann stellst du fest, holy moly, unter Einhaltung von einer Blockzeit von etwa 10 Minuten, beziehungsweise dieser Difficulty und dieser kleinen Möglichkeit an Hash-Raum, den ich erfüllen kann, das kann unmöglich einer alleine gefaked haben.
Also auf Deutsch, wenn ich eine Blockchain bei Bitcoin finden würde, wo ich den Hash selber innerhalb von 5 Minuten mit meinem Handy berechnen kann, dann würde ich wissen, die Chain kann es nicht sein, weil ich einfach dann auf einem Gebiet unterwegs bin, das nicht Originalkette ist.
Das wäre das praktische Ausprobieren. Du kannst es dir auch mathematisch ausrechnen mit dem Taschenrechner, wenn du willst. Dann kannst du ganz schnell herausfinden, okay, das wäre jetzt ungefähr, müsste ich so und so viel Rechenleistung haben, so viel Hashes pro Sekunde finden oder ich brauche ein paar extra Hashes und dann weißt du, auch eine AI hat diese extra Hashes nicht zur Verfügung. Ja.
Perfekt, das will ich genauso einfach am Schluss unseres heutigen Gesprächs stehen lassen. Vielen Dank, dass es wirklich recht kurzfristig geklappt hat, weil ich ja nicht wusste, wann das Halving stattfindet, habe ich relativ kurz bei dir angefragt. Konnte ja keiner ahnen. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen, das Video wird am Freitag ausgestrahlt, auf der Invest.
Ich freue mich. Am Samstag
hältst du auch einen schönen Vortrag. Ich habe auch richtig Bock drauf, mit dir und den ganzen anderen Blogger, die da sind, wirklich das Publikum zu unterhalten, Diskussionen zu führen. Wir werden sicherlich auch ein oder andere Gespräch vielleicht auf der Bühne haben. Wir werden ja auch, glaube ich, zusammen auf der Bühne stehen, wo ich so ein bisschen auch das Interview-Thema mit dir mache, wo man wirklich ein Q&A macht. Also kommt vorbei, wenn ihr noch kein Ticket habt. Ich packe hier drunter einen Link, wo ihr im Anleger Club kostenfrei Tickets euch ziehen könnt. Und du hast schon gesagt, ich freue mich, ich hätte gar nicht weiter labern sollen, weil das war das Wichtigste. Ich freue mich auch tierisch drauf.
Ja, Richie, und da soll auch kein Schleim und kein irgendwie sonst was sein. Aber ich sag dir, Richie, alleine dich dort zu erleben, ist schon ein Highlight. Ja, du, für die Leute da draußen, Richie ist so authentisch, wie er hier ist und ist so ein Spaßmaker. Also, du kümmerst dich immer um alle, klar, ne, bei diesen Veranstaltungen super, aber du hast immer gute Laune, bist immer auf Zack und von daher, mein Highlight von der Invest ist jedes Mal Richie zu treffen. Ja.
Dankeschön, Grüße von der Mutter der Kompanie, ich mache immer weiter
so. So sieht's aus.
Bis dahin, ciao.